Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Sven Wellmann aus Regensburg. Sven, schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir heute das Thema Schlaganfälle bei Neugeborenen zu vertiefen. Aber bevor wir anfangen, wie gewohnt eine kurze Vorstellung deiner Person. Professor Dr. Sven Wellmann, mittlerweile seit 4 Jahren Chefarzt der Neonatologie der Universitätskinderklinik in Regensburg. Du hast deine Ausbildung zum Kinderarzt an der Charité in Berlin absolviert und warst dann für 14 Jahre in der Schweiz, nämlich in Basel und Zürich. Dein wissenschaftlicher Schwerpunkt war schon immer die Neurologie der Neugeborenen, also ein Thema mit vielen Facetten, die wir heute durchaus besprechen können. Herzlich willkommen und was habe ich bei meiner Einführung vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Ja, vielen Dank, Mario, für die netten Worte, für die Einladung, für die Möglichkeit, mit dir hier ein Gespräch zum neonatalen Schlaganfall zu führen. Was du noch vergessen hast, also Neurologie interessiert mich tatsächlich schon sehr lange und ich war Pflegehelfer in der Neurochirurgie gewesen und hätte mir das auch sehr gut vorstellen können, als ärztlichen Beruf Neurochirurg zu werden. Aber dann hat mich die pädiatrische Onkologie und Hämatologie an der Charité irgendwie fasziniert und über die Forschung mit neuronalen Fragen, mit sauerstoffregulierten Genen bin ich dann tatsächlich in der Neonatologie gelandet und der bin ich jetzt seit 20 Jahren treu, etwa so.
Ach, spannend, wusste ich gar nicht, dass du erst in der Neuro-Onkologie gewesen bist, da in Berlin. Da.
Spannend. Ja, bei Professor Henze, da habe ich sozusagen das pädiatrische Handwerkszeug gelernt.
Ja, genau, wir haben ja beide unsere Wurzeln an der Charité, also von der Seite eine Gemeinsamkeit.
Genau.
Sven, wir haben eine neue Kategorie, das besondere Erlebnis. Kannst du uns aus deiner beruflichen Tätigkeit ein Erlebnis erzählen, das für dich besonders überraschend war oder dich vielleicht besonders geprägt hat?
Ja, das kann ich. Also es gibt tatsächlich mehrere Sachen, glaube ich, wie bei jedem, die prägend waren, aber ich kann besonders eingeprägt bei mir haben sich vor allem emotionale und technisch oder klinisch herausfordernde Erlebnisse in der Medizin und das ist in der Neugeborenen- und Intensivmedizin ja gerade die Notfälle, wo man völlig unvorbereitet akut zu einem Geschehen kommt. Und da denke ich an einen Fall, eine Alarmierung nachts in der Schweiz von Basel aus, in eine andere Kinderklinik, wo schon Anästhesie und alle vor Ort waren und ich eigentlich keine Chance sah, da schnell hinzukommen, aber es stand tatsächlich der Rettungshubschrauber auf dem Dach bei uns, sodass wir den gleich nutzen konnten, hinfliegen konnten, so etwa 80 Kilometer entfernt und dann dort ein schwarzes Kind vorzufinden, also was wirklich tief zyanotisch war, umgeben von Riesenteam, Anästhesisten, Pädiatern und so und die einfach dem Kind nichts Gutes mehr tun konnten. Und dann da reinzukommen und einfach mal mit der Basic-Sache anzufangen, die Technik zu checken und wirklich einen klaren Kopf versuchen zu haben und die ganz einfachen Dinge, das ist total einfach, aber banal zu prüfen und festzustellen, dass er halt beidseits einen Pneumothorax, einen schweren Pneumothorax hatte und keine kardiale Leistung mehr drin war, da reinstechen, die Luft rauszulassen, das Kind dann nachher mitzunehmen und nach einem Jahr zum Geburtstag von einem dann gesunden Kind, was gekühlt wurde und so weiter und so fort, Dankeschön zu bekommen. Also diese Spanne, das finde ich unglaublich faszinierend in der Neonatologie. Und was ich da rausgenommen habe, ist die, auch wenn es eigentlich unmöglich erscheint, zunächst was zu machen, es trotzdem zu versuchen, nicht aufzugeben.
Und wahrscheinlich dieser Anblick im Notfall auch einmal durchzuatmen und dann wieder ganz in Ruhe nochmal drüber nachzudenken, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, oder?
Ganz genau. Also wirklich nicht selbst in Panik zu verfallen, sondern immer bereit sein, lieber einen Schritt langsamer zu gehen, als überhastet in irgendwas rein und dann blind zu sein.
Muss ich immer an meinen alten Chef, Professor Kraul, denken, der auch bei der Reanimation mich mal als ganz jungen Assistenten unterstützt hat und meinte, Rüdiger, immer mit der Ruhe, Sie schaffen das. Und der hat so eine Ruhe reingebracht, fand ich toll.
Genau. Ja, das ist Zuversicht. Also das gibt einem natürlich dann auch Selbstvertrauen und führt dazu, dass die Gedanken auch in einer regelrechten Folge kommen und nicht chaotisch.
Ja. Okay. So, das Thema Schlaganfälle im Neugeborenenalter wird wahrscheinlich vielen Zuhörern überhaupt nicht so präsent sein. Daher an der Stelle vielleicht meine Bitte, kannst du uns vielleicht kurz berichten, wann man überhaupt an einen Schlaganfall bei Neugeborenen denken muss und welche Ursachen es dafür gibt?
Ja, also ein neonataler Schlaganfall ist in gewisser Weise eine eher seltene Erkrankung. Also das stimmt, da gebe ich dir ganz recht. Die trifft so etwa eins von 1000 bis 2000 Neugeborene, wenn man alle Formen des neonatalen Schlaganfalls zusammenzählt. Das sind dann die atriell-ischämischen, also die auf der atriellen Stromseite passieren, aber auch die venösen, zum Beispiel Sinusvenenthrombose oder ein periventrikulärer venöser Infarkt. Und bei einem Schlaganfall ist ja nur ein Teil, meistens nur ein Teil des Gehirns betroffen. Das ist ein lokales Ereignis, eine Mangelversorgung, die lokal stattfindet, wo kein Sauerstoff, kein Blut in eine Region hinkommt. Und das ist im Gegensatz zu dem viel häufigeren Ereignis der Asphyxie, die ja einen globalen Sauerstoffmangel im ganzen Körper bedeutet, zu einem Multiorganversagen führen kann, bei dem dann auch das Gehirn betroffen ist. Und dann sprechen wir ja, wenn das Gehirn betroffen ist vom hypoxisch-ischämischen Ereignis oder der Enzephalopathie. Und beim Schlaganfall ist es eben ganz lokal, regional. Und das macht so schwierig, dass man den Schlaganfall eben nicht durch ein akutes Ereignis, notfallmäßig Reanimation meistens präsentiert bekommt, wie die Asphyxie, sondern dass sich der subtil, sehr unterschwellig zeigt, indem das Kind ganz diskrete Auffälligkeiten präsentiert.
Und was wären es für Auffälligkeiten oder wann sollte ich dran denken?
Der Klassiker, den ich gut vor Augen habe, auch wirklich öfter selbst erlebt habe, ist, dass die Pflegekraft sich meldet, das Kind zuckt mit der Hand oder macht so komische, wiederholende, repetitive Bewegungen mit dem Mund oder vielleicht beide Beine. Also wenn so tonisch-klonische Zuckungen auftreten, die mal wie ein Tremor sich präsentieren können oder Myoklonien, dann sollte man auf jeden Fall dran denken.
Oder auch wenn die Eltern sowas berichten, was im weitesten Sinne so ein Krampfanfall darstellen könnte. Jetzt ist ja ein Neugeborenes 28 Tage. Gibt es eine bestimmte Zeit, wo das gehäuft auftritt?
Ja, also die allermeisten präsentieren sich in den ersten Lebenstagen, typischerweise so am zweiten, dritten, vierten Tag, weil die Ereignisse um die Geburt herum stattfinden und bis es dann sichtbar wird, symptomatisch wird, gehen ein paar Stunden, ein paar Tage ins Land.
Gerade die Ereignisse, die sich so ein bisschen um die Geburt herum ereignen oder auftreten, die führen ja häufig zu so einem gewissen Blame Game. Also ist es jetzt der Geburtshelfer? Haben die unter der Geburt was gemacht? Ist es der Neonatologe? Kannst du so ein paar Ursachen irgendwie verdeutlichen oder Risikofaktoren, die bekannt sind?
Ja, das ist, du hast es ja angesprochen, so der Geburtsstress allgemein steht sicherlich in einem gewissen Zusammenhang. Wir machen auch routinemäßig bei allen, wo wir dann einen Schlaganfall festgestellt haben, eine Gerinnungsdiagnostik, um zu prüfen, ob da von der Seite alles in Ordnung ist. Was aber meist passiert, ist ja so ein thrombotisches Ereignis, was im Zusammenhang mit der Plazenta stehen kann und dass das dann eben noch durch die Physiologie, durch die besondere fetale Zirkulation eben doch direkt zum Gehirn gelangen kann. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es gibt keine ganz klare Kausalität, die wir auch dann unmittelbar angehen können.
Das Einzige, wo es richtig bekannt ist, sind ja bei monokorealen, monoamnialen Zwillingen, also die sozusagen eine gemeinsame Plazenta haben. Da ist ja das Risiko deutlich höher, denn noch fetofetales Transfusionssyndrom oder so. Aber ansonsten ja. Ist man einfach ein bisschen frustriert, ne? Auch wenn man mit den Eltern spricht und die kommen natürlich mit der Frage, ja, hätte ich da vielleicht nicht so doll pressen sollen oder gibt es da irgendwelche anderen Ursachen? So richtig toll kann man nicht sagen, oder?
Das stimmt. Also das ist leider tatsächlich so, dass das für die Prävention, also gerade jetzt eben im Gespräch mit der Geburtshilfe und auch als Präventivmaßnahme, was könnte man denn besser machen, eigentlich nichts an der Hand hat.
Okay, wenn ich jetzt so ein Kind habe, die Schwester kommt und oder ich sehe es selber krampfen, was sollte ich da als Diagnostik durchführen?
Ja, also das erste ist sicher, ist die klinische Beurteilung, um festzustellen, ob das was Banales ist, dass es halt ein Schlafmyoklonin oder irgendwas Einfaches ist, was ja auch mal auftreten kann. Und dann aber auch gleichzeitig zügig die richtige Diagnostik einzuleiten, zu der, weil es ja unmittelbar verfügbar ist, immer eine Blutuntersuchung gehört, die sicherstellen muss im Rahmen einer Blutgasanalyse eben, ob der Blutzuckerspiegel in Ordnung ist, dass es nicht eine Hypoglykämie beispielsweise ist, die ja auch mal zum Krampfgeschehen führen kann, dass die Elektrolyte im Normbereich sind und da nicht Abweichungen, gerade bei Calcium, Magnesium beispielsweise sind, aber dann auch Richtung Entzündung. Also es ist wichtig festzustellen, dass es jetzt nicht eine beginnende neonatale Infektion, Sepsis, Hirnhautentzündung, zum Beispiel Herpes getriggert ist, was auch immer. Also diese Schiene ist auszuschließen. Das geht über eine Blutdiagnostik ganz gut. Und dann mit hirnphysiologischen Untersuchungen eine Elektroenzephalographie, also ein EEG, starten, um wirklich dieses Ereignis, was sich da klinisch präsentiert, hirnphysiologisch zu bestätigen. Es gehören dann weiter Ultraschalluntersuchungen dazu und sicherlich auch zeitnah dann eine Magnetresonanztomographie.
Wobei man sagen muss, im Ultraschall kann man am Anfang meistens relativ wenig sehen, ne? Im frühen Stadium.
Ja, genau. Also im Ultraschall übersieht man den klassischen Stroke in aller Regel, vor allem im frühen Stadium. Aber es könnte ja was anderes vorliegen. Mhm. Ja. Also es könnte ja eine Hirnblutung beispielsweise sein, die untypischerweise, gerade ich meine, bei einer schwierigen, komplizierten Spontangeburt kann es auch beim termingeborenen Kind ja mal noch zu einer Hirnblutung kommen.
Ja. Ich wollte bloß sagen, dass wenn man nichts sieht, damit es nicht ausgeschlossen ist und wichtig ist diese schnelle Diagnostik von den Sachen, was du gerade gesagt hast. Und wenn man dann nichts gefunden hat, dann muss eben auch ein MRT ran. Ja. Weil das ist die einzige Möglichkeit, was wirklich im Endeffekt zu finden, den Schlaganfall, oder?
Das ist richtig. Also das Schädelultraschall dient eben zum Ausschluss von anderen Pathologien, aber zur Beweisführung, dass es ein Schlaganfall, ein Neonatal Stroke ist, brauchen wir die Magnetresonanztomographie.
Du hattest eine Differentialdiagnose gesagt, diese Hypoglykämie, die zu Krämpfen führen kann. Ich habe manchmal den Eindruck, das wird so ein bisschen sogar unterschätzt, ne? Oder? Würdest du das auch sagen? Also die Veränderungen, die mit einer Hypoglykämie einhergehen können?
Ja, also die Hypoglykämie ist ja leider doch relativ häufig. Ja. Also obwohl wir die Hebammen, die Geburtshilfe, gerade in der Erstversorgung, auch was Risikokinder angeht, gut trainieren, kommt es, wenn ich doch relativ häufig, immer wieder zu Hypoglykämien. Und ja, die zerebralen Krampfanfälle sind ein Symptom der schweren Hypoglykämie. Also die haben häufig ja erstmal so ein Tremor, die sind zittrig, die sind... vielleicht sieht man es ihnen auch gar nicht an. Hypoglykämie ist ja auch eine stille Erkrankung, die man nicht hört. Aber das Krampfen, das stimme ich dir zu, wird bei der Hypoglykämie unterschätzt.
Und die können ja zu ähnlichen Veränderungen führen, also auch Schädigung wie eine Hypoxie, weil der, im Endeffekt der Mechanismus am Ende ist der gleiche. Ich habe einen Energiemangel, entweder durch Sauerstoff oder durch Glukosemangel, also von der Schädlichkeit schon nicht zu unterschätzen.
Okay. Absolut.
Jetzt haben wir das auffällige MRT und haben die Diagnose gesichert für so einen Schlaganfall. Welche Behandlungsmöglichkeiten gab es da bisher?
Ja, das ist ähnlich, ich will nicht sagen frustrierend, aber doch enttäuschend wie die Ursachenfindung oder die Ursachenbehandlung, dass wir eigentlich für den Schlaganfall keine kausale Therapie haben. Also wenn man den neonatalen Schlaganfall mit dem Schlaganfall des Erwachsenen vergleicht, wo wir eine Thrombektomie durchführen können, wo wir über eine Stroke Unit eine Lyse durchführen können, je nach Entität des Schlaganfalls, haben wir beim Neugeborenen diese Möglichkeiten heute nicht. Und das hängt meines Erachtens auch damit zusammen, dass wir im Gegensatz zum Erwachsenen, wo bei einem Ereignis sehr schnell die klinischen Symptome realisiert werden. Da gibt es ja auch dieses Akronym FAST, was impliziert, dass man wirklich schnell sein muss. Face, Arm, Speech and Time, also wir müssen schnell sein. Laufen wir beim neonatalen Schlaganfall, weil der sich in aller Regel so diskret manifestiert, in der Zeit oft hinterher und können von unseren Therapeutika eher nur symptomatisch agieren. Also die Krampfanfälle versuchen zu kopieren, zu limitieren, das heißt mit Antiepileptika einsteigen oder begleitend halt, wenn es zu Atemstörungen kommt, da unterstützend tätig sein.
Das ist erstaunlich, ne? Hast du gerade gesagt, dieser Erwachsenen-Schlaganfall, da gibt es diese Stroke-Units, da gibt es die wirklich jetzt telemedizinische Netzwerke, die wirklich darauf achten, wie schnell das geht. Und wenn ich dann manchmal überlege, was manche Kinder doch für eine Odyssee hinter sich her haben, aus kleineren Häusern, wo man dann im Endeffekt den Schlaganfall diagnostiziert, dauert es erstens länger, aber zweitens ist es auch frustrierend, wenn man nichts machen kann so richtig. Ja.
Genau. Also das ist tatsächlich so, dass uns da quasi die Hände gebunden sind. Wir können das Leid mindern, indem wir die Krämpfe reduzieren und begleiten und erklären den Eltern. Aber wir können nicht mit einer interventionellen Technik in die Media zum Beispiel in eine der Arterien reingehen und einen Thrombus rausholen. Weil wir erstens zu spät sind. Das sind ja schon lange, viele Stunden vergangen, vielleicht 1-2 Tage seit dem Ereignis. Und weil wir die Technik in dieser Größe gar nicht zur Verfügung haben.
Okay. Gut. Sven, du hattest gesagt, Krampfanfälle stehen sozusagen im Mittelpunkt eigentlich. Wie sieht da aktuell die Behandlung aus?
Ja, bei den Krampfanfällen geht es, also ich hatte es ja, oder wir hatten es auch schon gerade diskutiert, erstmal um die Ursachenklärung, wo kommen die her? Und da wollte ich noch eine Sache anbringen, die wir noch nicht so häufig sehen, aber wenn wir nach Amerika schauen, einfach doch erwarten dürfen, dass es immer öfter wird. Das ist das neonatale Abstinenzsyndrom oder Drogenentzugssyndrom. Und gerade diese Kinder können auch ganz heftig krampfen.
Ja.
Und daran muss man in der Krampfdifferentialdiagnostik einfach auch denken, dass das mal sein könnte.
Ja, aber sonst. Wir haben ja in Sachsen relativ viele Crystal Missbrauch, auch Schwangerschaft mit Crystal, so dass wir da relativ große Erfahrungen haben. Und das ist interessant. Also Crystal geht ja auch insbesondere mit zerebralen Veränderungen einher in der fetalen Entwicklung und die können dann eben auch mit Krämpfen auffallen. Die sind nicht so deutlich mit Entzugserscheinungen, aber wirklich mit zerebralen morphologischen Auffälligkeiten. Ja.
Ja. Ja, du hattest gefragt, was ist so die First-Line-Therapie? Ja, mit was steigen wir ein? Und das ist bei uns das Phenobarbital. Das ist wahrscheinlich weltweit das häufigste Erstmedikament, was man einsetzt. Und das kann man eskalieren, das kann man ganz gut eindosieren und dann auch in die Dauermedikation überführen. Es gibt manche Kinder, gerade wenn es sich um ein größeres Areal handelt, wenn es ein umfangreicherer Schlaganfall ist, wo es auch vielleicht ein hämorrhagisches Ereignis gab, also nicht nur eine ischämische lokalisierte Region, sondern eine große Blutung, wo die Krämpfe so hartnäckig sind, dass man mit einem Medikament gar nicht hinkommt und dann eskaliert zu Phenytoin zum Beispiel oder Keppra, das dazu nimmt und manchmal auch erst mit Midazolam das Krampfgeschehen durchbrochen bekommt.
Aber klare Aussage, keine Lysotherapie, ne? Heparinbehandlung auch nicht, also sozusagen das klassische Vorgehen wie beim Erwachsenenschlaganfall ist nicht.
Nee, also bei dem normalen arteriellen Schlaganfall, da machen wir das nicht. Bei einer Sinusvenenthrombose, das ist eine Möglichkeit, da eine Heparinisierung zu machen, da erst hochdosiert und dann ausschleichend daran zu gehen. Aber auch das ist ja ein relativ seltenes Ereignis.
Würde ich sagen. Ja. Okay. Jetzt wechseln wir mal ein bisschen die Perspektive. Was erzählst du den Eltern, wenn die erstmal kommen und sagen, hier, mein Kind hat gekrampft? Sicherlich müssen wir Diagnostik machen, aber irgendwas muss man ja den Eltern erzählen.
In der Kommunikation mit den Eltern, unabhängig vom Schlaganfall oder was auch immer das Kind für eine Erkrankung hat, finde ich, ist es ganz wichtig, eben die angemessen in der Sache zu informieren, also was vorliegt, da jetzt keine Blatt vor den Mund zu nehmen und aber auch in der Art und Weise da achtsam sein, dass man das mit den Eltern kommuniziert, also die nicht einfach abfertigt mit ein, zwei Informationen und weg, sondern das denen auch zu erklären. Und ich selbst habe erlebt, dass die Eltern es immer sehr schätzen, wenn man offen kommuniziert, ihnen mitteilt, an was man denkt. Es muss nicht die ganze Differentialdiagnostik sein mit 20 unterschiedlichen Möglichkeiten, aber so die zwei, drei wichtigsten und welche Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, welche Ergebnisse noch erwartet werden, um dann zu einem definitiven Information zu kommen.
Ja, finde ich auch absolut wichtig, also dieses nicht überfrachten, aber eben auch nichts verschweigen, diese Balance hinzubekommen, ist nicht immer ganz leicht. Und wenn jetzt diese Diagnose Schlaganfall steht, da wollen Sie ja fragen, kommt natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt?
Ja, genau, das ist spätestens die zweite Frage. Die erste ist ja immer, ob ist es schlimm? Also was jetzt mein Kind hat, ist das was Schlimmes? Und die andere ist dann Richtung Prognose, langfristige Folgen. Und das ist zum einen natürlich gerade beim Schlaganfall schwierig einzuschätzen, weil das Ausmaß, ja, wenn man die erste Kenntnis davon hat, dass es wahrscheinlich ein Schlaganfall ist, noch gar nicht ganz abzusehen ist, dann muss man das MRT abwarten und die vollständige Diagnostik. Und versuche ich den Eltern zu erklären, dass unser Gehirn kein Computer ist oder kein Handy, was mit einem fertigen Chip, Prozessor und mit einem Softwarepaket ausgestattet ist und dann einfach aktiviert wird nach für nach, also von Meilenstein zu Meilenstein, sondern dass es ein plastisches, wachsendes Organ ist, was reift in Abhängigkeit von der motorischen und geistigen Entwicklung, von dem Üben des Kindes. Also jedes Kind muss die Fähigkeiten, die dann, ich sag mal, gespeichert werden im Gehirn, abgelegt werden im Gehirn, erstmal erarbeiten. Mhm. Und sagt den Eltern, dass wenn es keine Schädigung gab, dann ist das einfacher. Und wenn es eine Schädigung gab, dann ist es einfach ein längerer Weg, der oft mehr Zeit, mehr Übung erfordert. Aber dass das Gehirn schon die Möglichkeit hat, auch Areale, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren, für irgendwelche Sachen zu speichern, zu befestigen, andere Areale, alternative Areale verwenden kann. Aber dass das dann eben mit einem längeren Zeitraum oft zusammenhängt. Also ich versuche den Eltern immer eine Perspektive zu geben und denen zu sagen, dass das, was man in dem Moment, wo die Schlaganfalldiagnose festgestellt wurde, sieht, nicht die Möglichkeit, ganz klar eröffnet zu sagen, was das für in 2 oder 5 Jahren bedeutet, sondern dass das sehr dynamisch ist.
Und die Perspektive auch mit gewissen Handlungsoptionen, ne? Also dass sie nicht so passiv, hatte ich jetzt den Eindruck, das passiv hinnehmen müssen, sondern auch was machen können wahrscheinlich.
Ja.
Okay. So, Sven, du hast, glaube ich, schon einen guten Übergang gebracht. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder unterhalten, wie sieht dann die Diagnostik oder Behandlung dieser Kinder aus? In welche Richtung geht die Entwicklung?
Also ganz sicher werden wir computertechnische Fortschritte haben. Das sehen wir ja jetzt, wie rasant die Entwicklung mit ChatGPT und anderen Instrumenten der künstlichen Intelligenz voranschreitet. Und ich glaube, diese Techniken, diese mathematischen Methoden wie künstliche Intelligenz werden uns auch in der Diagnostik unterstützen, sodass wir schneller zu einem Ergebnis kommen, dass wir in der Bildinterpretation auch Unterstützung erhalten. Also das, glaube ich, wird gerade, was die Schnittbildgebung angeht, werden wir auch technisch bessere Geräte haben, sodass wir das noch feingranulärer beurteilen können, okay, wo wirklich geschädigte Areale sind. Und dann hoffe ich, dass wir auch von den Kathetern besser werden, dass es vielleicht doch in 10 Jahren die Möglichkeit gibt, ähnlich wie bei Erwachsenen, dass wir bei Neonaten, wenn das wirklich ein isoliertes Areal, ein Gefäß ist, was verschlossen ist, das irgendwie wieder eröffnen können. Einfach weil wir eine schnellere Diagnostik haben mit einer besseren technischen Interventionsmöglichkeit. Und für die Diagnostik könnte ich mir auch vorstellen, dass weil der neonatale Schlaganfall, wir hatten das ja gehabt, sich typischerweise über tonisch-klonische Krampfanfälle subtil erstmal meldet, erstmal präsentiert, dass zum Beispiel mit einer Kameraüberwachung, wo die Körperbewegungen des Kindes monitorisiert werden, wir eher Hinweise haben, dass da etwas nicht stimmt. Und dann eben nachts, wenn die Mutter schläft oder wenn keine Pflegerunde stattfindet, weil die Kinder liegen ja ganz häufig, das sind ansonsten gesunde Kinder im Wochenbett, die sind nicht auf nach der Geburt auf einer Überwachungsstation, neonatologischen Überwachungsstation, sondern die sind ja typischerweise eigentlich gesund und mit der Mutter im Wochenbett. Und dass wir durch so Überwachungs- oder Monitoringsmöglichkeiten frühere Diagnostik bekommen.
Ja, das ist eine spannende Überlegung, also diese automatische Körperbewegungsanalyse oder so. Aber natürlich will ich noch 2 andere Aspekte ansprechen, wo ich weiß, dass du ein bisschen Forschung gemacht hast. Das eine ist therapeutisch Richtung Stammzelltherapie. Wie sieht's da aus?
Das ist natürlich ein ganz vielversprechendes Gebiet, was das Potenzial hat, die Neuroregeneration zu unterstützen. Also dass da Wachstumsfaktoren eben die Essenz von Stammzellen in das geschädigte Gehirn kommt, um dort in der Reparatur, in der Regeneration unterstützend tätig zu sein. Ich denke, da wird es Fortschritte geben. Ob wir in 10 Jahren da sind, dass das ein Standard ist, nach einem neonatalen Schlaganfall eine Kur oder eine Therapie mit Stammzellen durchzuführen, das müssen wir sehen. Aber das wäre sicherlich in der Therapie, soweit ich das jetzt beurteilen kann, ein wirklich attraktives, vielversprechendes Vorhaben.
Wie bewertest du in dem Zusammenhang die Ergebnisse der Kollegen aus Utrecht?
Das ist ein erster Schritt. Ich finde, das sind spannende Ergebnisse. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Arbeit zu lesen und auch das drumherum zu lesen, also nicht nur die Ergebnisse an sich, sondern auch, wie es diskutiert wird. Der Zugang durch die Nase, also die haben ja die Stammzellen nasal verabreicht. unter der Vorstellung, dass die über die Lamina cribrosa und quasi die Gefäßverbindungen, die zwischen Nasenschleimhaut und Gehirn sehr, sehr kurz sind, diese Gefäßverbindungen, dass sie da irgendwie hineinkommen, entlang wachsen, wie auch immer. Es ist spannend, der nasale Zugang. Vielleicht haben wir später einen intraventrikulären Zugang oder noch was anderes. Aber das ist, ich glaube, solche Ergebnisse brauchen wir, um auch Motivation zu haben, Enthusiasmus zu haben, diese Wege weiter zu verfolgen.
Aber definitiv noch nichts für die klinische Routine. Auch wenn die Eltern jetzt natürlich nach dem Strohhalm greifen würden, aber ich glaube noch nicht. Nicht anwendbar.
Nee, das sind wir noch nicht. Vor allem natürlich auch, weil es keine fertigen Produkte gibt. Also wir haben noch keine Präparate, die direkt zum Einsatz kommen können. Das ist, muss man den Eltern immer noch sagen, hochexperimentell. Das kann nur in ganz spezialisierten Studiensettings durchgeführt werden. Aber das ist nichts, um das in meiner Klinik oder deiner Klinik oder sonst wo zu realisieren erstmal.
Dem Aspekt noch, ihr verfolgt ja auch noch einen zweiten Ansatz im Bereich General Movements. Das finde ich ja ganz spannend. Du hattest vorhin schon darauf hingewiesen, die Bedeutung der Bewegungs- und der Entwicklung. Kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das glaube ich, ist tatsächlich schon greifbarer, weil wir wissen ja schon gut, dass ich hatte das auch angedeutet, dass eben die Übung, die Motorik, die Sensorik geht der Hirnentwicklung immer voraus. Also es braucht diese Impulse, um das Gehirn entsprechend zu entwickeln. Und wenn eine Hirnschädigung vorliegt, zum Beispiel durch einen Schlaganfall, dann brauchen die Kinder zusätzliche Unterstützung, müssen geführt werden, um diese allgemeinen Bewegungsmuster, die sie natürlicherweise in der Schwangerschaft erübt haben und auch nach der Geburt weiter fortsetzen, dass sie in diese Bewegungsmuster wieder reinkommen, die sie ja sonst durch so einen Schlaganfall erstmal verlieren, nicht mehr haben und vielleicht auch gar nicht richtig erlernen können, wenn sie nicht geführt werden, unterstützt werden. Und die General Movement, das sind die allgemein natürlichen Bewegungen, die jedes Kind macht, kann man eben imitieren. Man kann die Impulse, die Bewegungsimpulse, die eigentlich in jedem Kind ruhen, aber wenn das deprimiert ist, zum Beispiel aufgrund eines Schlaganfalls, nicht vollständig auswirkt, kann man die mit dem Kind physiotherapeutisch ausführen. Und das macht man nicht einmal und dann nie wieder, sondern das ist ein stetiges Dranarbeiten, 3 bis 5 Mal täglich über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, das hat viel Potenzial, vor allem wenn man das auch als Instrument sieht, um den Eltern was an die Hand zu geben, die anzulernen, wie sie das machen können. Ich erinnere mich noch an einen Neurologen, ist schon 20 Jahre her in der Schweiz, der gesagt hat, wir müssen immer warten, oder das Wesen der Neurologie ist zu warten, bis ein Defizit auftritt, das zu diagnostizieren und dann eine Therapie zu verordnen. Ich glaube, das ist falsch. Wir müssen, wenn ein Schaden da ist, eben frühzeitig gezielt die Therapie beginnen, Frührehabilitation könnte man es auch nennen oder wie auch immer, um eben diesen Schaden gar nicht auftreten zu lassen oder möglichst weniger auftreten. Aber da müssen wir noch Studien machen. Da braucht es randomisierte Studien, um das besser zu verstehen.
Ich bin ja der Auffassung, dass wir in der Neonatologie gar nicht von der Rehabilitation sprechen sollen, was ja eigentlich ein Wiederherstellen ist, sondern mehr von der Habilitation, also genau dieses normale Entwicklung unterstützen oder fördern. Ne? Das ist genau wirklich ein Konzeptunterschied, den man da beachten muss.
Das stimmt, aber man könnte auch sagen, wenn man das als fetoneonatale Medizin begreift, sind ja die General Movements in der Schwangerschaft von den Kindern schon entwickelt und die verlieren die dann mit der Hirnschädigung, und da wollen wir sie wieder hinführen.
Wieder hinbekommen,
insofern
okay,
unter dem Aspekt, ich das mit Reha sehen, aber es hat beide Aspekte auf jeden Fall.
Ja, aber auf alle Fälle ein spannender Ansatz und eben auch aus elterlicher Perspektive, man gibt denen was an die Hand, wo sie auch was machen können. Also diese Passivität oder diese Machtlosigkeit ist damit aufgehoben und man hat eine gute Chance, was zu machen.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Also wir werden uns in 10 Jahren auf alle Fälle treffen und das dann mal sehen, wie es weitergeht. Denkst du, da gibt es irgendwelche Entwicklungen, an die wir jetzt noch überhaupt nicht denken? Natürlich an sich eine schwierige Frage.
Ja, also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir Innovationen haben werden, Ideen haben werden, die wir jetzt noch gar nicht vorhersehen, die aus anderen Gebieten kommen. Okay. Vielleicht gar nicht aus der Neonatologie oder aus der Neurowissenschaft, sondern aus anderen Bereichen. Ich bin da grundsätzlich sehr zuversichtlich.
Das hört sich gut an. Welche aktuelle Publikation zu dem Thema hast du uns mitgebracht und empfiehlst du vielleicht den Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik?
Eine Publikation hatten wir ja schon angesprochen, was die Kollegen da aus Utrecht zusammengestellt haben. Da ist einiges eben in der Einleitung und Diskussion auch gut dargestellt. Es gibt eine ganz schöne Publikation von 2019, Perinatal Stroke nennt die sich, von Mary Dunbar aus Kanada. Die hat in einer schönen Übersichtsarbeit dargestellt, wirklich die bis jetzt bekannte Pathophysiologie, wie sich ein Schlaganfall klinisch präsentiert, was epidemiologisch dazu bekannt ist, wie man ihn managt und gibt auch einen Ausblick. Das ist sehr gute Literatur und die hat eine Arbeit, später jetzt in Pediatrics gemacht, 2020, wo die in einer Kohortenstudie untersucht haben, wie häufig ist denn der neonatale Schlaganfall. Und da fand ich wirklich spannend zu sehen, dass es doch wirklich 1 von 1000 bis 2000 Kindern trifft.
Okay.
Also ich hatte für mich immer so aus anderen Publikationen abgelegt, 1 zu 5000 bis 1 zu 10000, also
ja,
ein noch selteneres Ereignis.
Ja.
Aber es ist gar nicht so selten, wenn man alle Formen des Schlaganfalls zusammenzählt. Und damit ist es schon wirklich per Definition eigentlich gar keine seltene Erkrankung mehr.
Ist ja eigentlich die gleiche Häufigkeit wie eine hypoxische chemische Enzephalopathie.
Genau.
Und immerhin 800 bis 1000 Kinder in Deutschland pro Jahr ist ja, ja, nicht so wenig. Okay. Ich jetzt auch nicht gedacht.
Ich glaube auch, dass wir viele von den Schlaganfällen gar nicht richtig diagnostizieren.
Okay. Okay.
Dass die so ein Fenster haben, wo sie symptomatisch sind. Und wenn man das nicht gut diagnostiziert, eine MRT macht, dann verpasst man die. Und weil es halt nur kleinere Areale sind, werden die Kinder nicht so schwer auffällig, dass sie in der Klinik, also Neonatologie, landen.
Okay. Also lohnt sich durchaus zu lesen, die Arbeit. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, den Link zu dieser Arbeit finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter www.dskn.org. Sven, die Dreiviertelstunde ist schon fast wieder um. Jetzt kommen noch so Tipps für jüngere Kollegen. Wenn du jetzt frisch promoviert wärst, was würdest du machen oder wie würdest du deine Karriere starten? Was würdest du beforschen? Was würdest du machen?
Die Frage ist natürlich, wann man die Promotion macht. Ich habe meine Promotion im Studium gemacht. Das rate ich allen, dass sie die Studienzeit nutzen, um ihre Promotion zu machen. Nicht bis ans Ende des Studiums zu warten, als Assistent zu starten und dann in eine Promotion rein. Das ist eigentlich zu spät. Lieber dann, wenn man eine medizinische gemacht hat, dann zu überlegen, ob man irgendwo noch ein PhD macht in einer renommierten Uni im Angelsächsischen oder ja, Australien. Das kann man natürlich noch machen. Ich würde, glaube ich, es genauso machen wie ich es gemacht habe. Also eine molekularbiologische Promotion. Da habe ich sehr viel gelernt. Das diszipliniert ziemlich und hat einfach eine ganz andere Dynamik als klinische Forschung, als klinische Arbeit. Wenn man molekularbiologisch arbeitet, dann ist die Erfolge und Niederlagen, die stellen sich mit einer ganz anderen Dynamik ein, wie man das eben aus der Patientenbetreuung oder aus der klinischen Forschung kennt. Was ich den jungen Kollegen mit auf den Weg geben würde, ist früh zu machen. Ganz wichtig ist auch immer den Abschluss im Blick zu haben, also es nicht laufen zu lassen, sondern auf den Abschluss auch hinzuarbeiten, dass es dann auch fertig ist, dass man den Stempel hat, die Urkunde. Und Networking, dass man sich Forschungsgruppen sucht, die Namen haben oder Behandlungsteams, die erfolgreich sind. Also nicht das Naheliegendste aus Bequemlichkeit suchen, sondern wenn man was erreichen will, dann schon auch die Augen offen halten. Wo sind denn erfolgreiche Promotionen gemacht worden oder Assistenten ausgebildet worden? Wo gibt es guten Output? Und das Netzwerk bilden, auf Kongresse gehen. Es ist nicht wichtig, im Plenum aufzustehen und eine Frage zu stellen, sondern danach mit dem Referenten vielleicht ein, zwei Fragen, die man wirklich hat, zu besprechen. Also wirklich rausgehen aus seiner Komfortzone und die Augen offen halten für Neues, für Informationen, die einen interessieren und denen dann auch nachzugehen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da die Hemmschwelle abbauen, auch der berühmte der eine berühmte Publikation rausgebracht hat, den kann man ansprechen. Der freut sich darüber, angesprochen zu werden, auch wenn es ein ganz junger Kollege oder Kollegin ist. Die sind ansprechbar.
Ja, genau. Und da hat man vielleicht eine Art natürliche Scheu oder einen Respekt, weil das die Koryphäe ist, die Frau, die wahnsinnig viel erreicht hat. Aber jeder Referent freut sich, wenn nach vollbrachtem Vortrag, wenn das vorbei ist, die ein oder andere Gelegenheit noch für anerkennende Worte, für Fragen da sind. Also das ist immer, habe ich so erlebt, ein ganz tolles Fenster. Diese 5 Minuten oder so, die da zur Verfügung sind. Manchmal sind es Trauben, die man nicht durchdringt. Dann ist es halt so, weil schon ganz viele drumherum stehen. Aber es wird sich immer eine Gelegenheit bieten, die Fragen zu stellen, die man hat. Und das sollte man nutzen.
Und das Spannende ist, es gibt dieses Sprichwort, es gibt keine dummen Fragen, aber das stimmt wirklich. Also die meisten Fragen, die sich am Anfang dumm oder simpel anhören, das sind die kompliziertesten und niemand traut sich, die zu stellen. Aber die gehen der Sache häufig auf den Grund und einfach fragen, ja.
Ja, das stimme ich dir zu. Das lernen uns auch die Kinder. Die stellen oft so scheinbar naive Fragen, aber das sind unglaubliche Sinnfragen.
Ja. Und wenn ich dich jetzt noch nach der Thematik frage, wo denkst du, sollte man sich in Zukunft mit beschäftigen?
Boah, das glaube ich hängt ganz stark auch von dem eigenen Interesse ab.
Okay.
Ich finde, das eine ist, dass man gewisse Ziele hat, die man sich setzt und auch Ergebnisse erzielt. Und zum anderen muss es einem Spaß machen, es muss Freude machen. Sich was aufzuzwingen für längere Zeit, das macht gar keinen Sinn.
Super. Sven, das hat Spaß gemacht. War ein tolles Gespräch, interessante Aspekte. Vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns sprechen uns in 10 Jahren wieder über die Fortschritte auf dem Gebiet. Danke dir.
Ja, vielen Dank, Mario. War mir eine Freude.
Tschüss. Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen zum Thema Schlaganfälle bei Neugeborenen mit Professor Dr. Sven Wellmann aus Regensburg. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.